Deutschlandfunk Kultur heute.
Kaum ist die Besetzung der Ministerposten seitens der CDU für die Bundesregierung bekannt, da gibt's auch schon Kritik, etwa am künftigen Kulturstaatsminister. Ist das Theaterdonner?
Das funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht.
Vom Heidelberger Stückemarkt war das ein O-Ton. Davon hören wir später mehr in dieser Ausgabe von Kultur heute. Wir hören auch über eine Expressionismus-Ausstellung in Wien. Wir hören von und über Mozarts Don Giovanni an der Komischen Oper. Und das alles mit Michael Köhler, der Sie zu dieser Ausgabe von Kultur heute begrüßt. Aber zuerst zu einer überraschenden Berufung. Er ist Journalist, er ist Wirtschaftsfachmann, er ist Publizist, er ist Medienunternehmer. Wolfram Weimer soll Kultur- und Medienstaatsminister im Kabinett Merz werden. Wir haben hier gestern bereits darüber gesprochen, als sich die Meldungen am späten Nachmittag verdichteten. In ersten Kommentaren wurde auf die Politik, die Kulturfahne des künftigen Amtsinhabers hingewiesen. Ein Fall für den Kollegen Wladimir Balzer, Kulturkorrespondent in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Zuletzt, Wladimir, erschien es so, dass zwischen dem Berliner Unionspolitiker Kultursenator Joe Cialo und Christiane Schenderlein zu entscheiden sei. Aber das hat sich zerschlagen. Letztere wird Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Klären Sie uns auf, wer ist der neue Mann?
Wolfram Weimer ist erst einmal kein Parteimitglied bei der CDU, jedenfalls noch nicht. Er ist Verleger einer eigenen Verlagsgruppe. Allerdings von heute an zieht er sich natürlich, das ist ja auch naheliegend, mit diesem neuen politischen Amt von den Spitzenfunktionen seiner Verlagsgruppe zurück, überlässt dies seiner Frau. Schon seit Jahren führen die beiden diese Verlagsgruppe mit verschiedenen, vor allem wirtschaftlichen Publikationen. Business Punk zum Beispiel, The European ist so ein Debattenportal, so versteht es sich jedenfalls. Außerdem der Wirtschaftskurier und viele andere auch. Einige auch Titel, die an den Börsen als Pflichtblätter, als Pflichtpublikation gelistet werden. Er hat den Cicero mitbegründet vor über 20 Jahren, dieses konservative Blatt, das es ja heute noch gibt. Er war Chefredakteur des Focus, er war Chefredakteur der Welt. Er ist studierter Germanist und er ist vor allem ein urkonservativer Denker. Das hat er in vielen publizistischen Beiträgen schon gezeigt, zum Beispiel auch in seinen eigenen Medien. Das finde ich auch bemerkenswert, wenn man sich mal anschaut, was seine eigene Verlagsgruppe so veröffentlicht, dann kommt er selber auch sehr viel zu Wort. Schrieb da zum Beispiel letztens, als es da viel Debatten darum gab und die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag zu Beginn des Jahres, schrieb dann über die Demos, die dann stattfinden, vom linken Antifa-Spektakel. Dann hat er vor vielen Jahren ein sogenanntes konservatives Manifest veröffentlicht, 10 Gebote der neuen Bürgerlichkeit. Das ist so eine Art Konservatisierung, wenn man so will, der Gesellschaft, die er da anstrebt, grundsätzlich auch mit einem gewissen Islamkritik auch noch unterteuft, christlich-jüdisches Abendland, das strebt ihm vor, eine Wiederentdeckung religiöser Werte, eine kulturelle Renaissance des Abendlandes, also Religion und Konservatismus sind da für ihn eng miteinander verbunden und die Säkularisierung, die habe solche Werte wie Menschenwürde, Demut und Nächstenliebe an den Rand gedrängt. Also ein sehr konservativer Denker und Publizist.
Wie weit sowas Einfluss nehmen kann oder Eingang in die Ausübung eines Staatsamtes auf Bundesebene, muss man natürlich noch gucken. Mir ist aufgefallen, wie rasch, ja wie teilweise erregt sogar die Urteilsmaschine angelaufen ist. Was macht ihn für den künftigen Kanzler in der Bundesregierung im Kabinett Merz attraktiv oder umgekehrt gefragt in den Augen vieler Kulturleute vielleicht eher unattraktiv?
Na, es ist gar nicht so einfach für ihn. Es dürfte nicht einfach sein, weil tatsächlich er ja im Politikbetrieb praktisch gar nicht vernetzt ist. Er hat überhaupt noch gar keine Kulturpolitik betrieben, hat auch nach meiner Kenntnis jedenfalls keine kulturpolitischen Vorstellungen genauerer Art, die er irgendwo schon mal veröffentlicht hätte. Er ist nicht vernetzt, er ist nicht im Bundestag, er ist nicht im politischen Betrieb. Wenn man sich bei Kulturinstitutionen so umhört, ist er auch weitestgehend unbekannt. Er ist vor allem jemand, der natürlich vor allem medienpolitisch vielleicht reüssieren will, auch wenn es da natürlich auch ein paar Interessenkonflikte geben könnte mit seiner wirtschaftlichen Biografie. Ansonsten aber spielt eine große Rolle tatsächlich, dass Friedrich Merz, der vermutlich künftige Kanzler, und Wolfram Weimer tatsächlich befreundet sind. Die beiden kennen sich vom Tegernsee, das ist der Lebensmittelpunkt von Wolfram Weimer. Merz hat dort auch ein eigenes Haus. Da ist Ludwig Erhard begraben, Franz Josef Strauß hat dort lange gelebt. Das ist so ein Soziotop, ein sehr Wohlstandssoziotop. Weiter entfernt kann man auch nicht sein von Berlin und vom politischen Betrieb. Also ein maximaler Kontrast zu Claudia Roth, die noch amtierende Kulturstaatsministerin, die ja mal Managerin von Tonsteine Scherben in Berlin-Kreuzberg in den 80er Jahren war. Also mehr Kontrast geht wirklich nicht.
Vielleicht ein letztes: Bundeskulturpolitik. Wir müssen uns immer in Erinnerung rufen, im Föderalismus ist das Ländersache im Wesentlichen, aber Bundeskulturpolitik ist wesentlich von gesamtstaatlicher Bedeutung. Also Repräsentations-, Symbolkultur, dazu zählt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Bundeskunsteinrichtung. Welche Signale gehen von dieser Entscheidung aus?
Und das ist eben genau das Entscheidende, was Sie ja vorhin schon angedeutet haben, dass man natürlich viel über ihn als Person und seine publizistische Tätigkeit sagen kann. Aber jetzt kommt es darauf an, dass er kulturpolitische Akzente setzen kann, dass er sich auch der Kulturszene annähert. Das ist ein sehr praktisches Amt. Es geht um die Fortsetzung der Reform der Filmförderung, um die Filmszene in Deutschland, die Filmwirtschaft auch besser aufzustellen, den Umbau der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Erstellung endlich eines Gedenkstättenkonzepts der Bundesregierung. Und das könnte sein, dass Wolfram Weimar das besser gelingt als Claudia Roth, nämlich der Kampf gegen Antisemitismus. So steht es auch im Koalitionsvertrag, dass bestimmte Projekte nicht gefördert werden können, wenn es da einen antisemitischen Hintergrund gibt. Das ist alles nicht so einfach, da muss austariert werden, auch mit der Kunstfreiheit. Aber das ist etwas, was diese Wolfram Weimar vielleicht besser machen kann als Claudia Roth, die ja an dieser Aufgabe, ich erinnere an Documenta und Berlinale, gescheitert ist.
Sagt Wladimir Balzer, unser Kulturkorrespondent im Berliner Hauptstadtstudio, zur Berufung von Wolfram Weimar zum künftigen Kultur- und Medienstaatsminister in einem Kabinett Merz. Mozart. Don Giovanni. Und damit hat der russische Regisseur Kirill Serebrennikow gestern Abend seine Da Ponte-Trilogie an der Komischen Oper Berlin abgeschlossen. Nach den durchaus kontrovers aufgenommenen Inszenierungen der Vorgängerstücke Così fan tutte, Nozze di Figaro, da war gestern also der mythenumworbene Verführer dran, ein Fall für Uwe Friedrich in jeder Hinsicht. Uwe, was macht der Regisseur aus der Geschichte um Don Giovanni diesmal im, wenn ich es richtig weiß, gleichen Bühnenbild?
Nein, das war die erste Überraschung. Angekündigt war ja, dass alle drei im selben Bühnenbild stattfinden werden, dass Serebrennikow wie die Kostüme selbst entwickelt und entworfen hat. Davon hat er sich verabschiedet. Ich weiß nicht so genau, warum. Das hätte wahrscheinlich auch in einem anderen Bühnenbild funktioniert, was er denn macht. Das fängt damit an, dass alle am offenen Sarg stehen von Don Giovanni. Der erweist sich dann gar nicht als tot, sondern kommt ins Krankenhaus, hat dann wieder Puls, kommt ins Krankenhaus. Zerlina und Masetto gehören zum Pflegepersonal und dann, das muss man allerdings nachlesen, hat er so eine Art Rückblenden in so einem Zwischenreich. Serebrennikow bezieht sich auf das tibetanische Totenbuch. Da nennt sich das Bardo, wenn man auf die Reinkarnation wartet, und da passiert dann so einiges. Unter anderem begegnet er auch Don Elviro, nicht Donna Elvira. Also der nimmt wirklich, dieser Verführer nimmt wirklich alles, was ihm vor die Flinte kommt.
Wenn ich Sie so höre, geht sowas gut?
Nein, ist die kurze Antwort. Und zwar geht es deshalb nicht gut, weil Serebrennikow ein sehr assoziativer Regisseur ist. Der hat eine ganze Menge Ideen und der hat auch viele Karlauer Ideen. Eher in Richtung nicht ganz geschmackssicherer Schenkelklopfer, und dann will er auch noch kulturpolitisch sein. Es wird im zweiten Teil die Arie Il mio tesoro gestrichen. Nun muss man dazu wissen, die wurde schon von Mozart in Wien gestrichen. Hier gibt es eine Projektion gestrichen wegen der Sparmaßnahmen der Berliner Kulturpolitik. Ja, haha. Und ich muss inzwischen auch sagen, die kulturpolitischen Streichungen in Berlin und Cialo, alles indiskutabel eine Katastrophe. Aber diese Art Karlauer Gejammer der Kulturinstitutionen geht mir auch ein bisschen auf den Senkel inzwischen. Und darüber vergisst Serebrennikow vor allen Dingen, sich mal zu konzentrieren, was will er denn eigentlich erzählen? Will er vielleicht erzählen, dieser Verführer ist der Lebensmittelpunkt von allen? Oder der ist auf dem absteigenden Ast, aber trotzdem sind alle noch hinter ihm her? Oder was machen die jetzt, wenn er schon als Rückblende erzählt, was machen die jetzt, wo der Verführer tot ist? Ist alles ein bisschen langweilig. Nichts davon. Es wird rumgehampelt, es werden die Bühnensegmente durch die Gegend geschoben, aber irgendeine Erzählung ergibt sich daraus nicht.
Was ist mit dem auffallenden Veränderung auf dem Besetzungstitel? Da steht nämlich nicht Donna Elvira, sondern Don Elviro ist nicht der Name. Pizzeria, sondern immerhin der Titelheld, der männliche Sopranist. Was soll das und vor allem funktioniert das?
Bruno de Saar ist dieser Don Elviro. Das ist schon eine schöne und sehr interessante Farbe, die dadurch reinkommt, macht aber die Ensembles ein bisschen kaputt, weil das Ganze stilistisch so uneinheitlich ist. Die anderen, wir haben eine wirklich voll saftige Donna Anna, Adela Zaharia, die muss ich sehr zurücknehmen dann. Ähnliches gilt für Hubert Sapio als Don Giovanni, den lasse ich mir gefallen. Tommaso Barea ist der Leporello und James Gaffigan kann sich auch nicht so richtig auf eine musikalische Art festlegen, aber wir hören Tommaso Barea mal kurz.
Uwe, gute Sänger, eine gute Inszenierung, aber die Balance insgesamt stimmt nicht so ganz, wenn ich sie so höre?
Stimmt überhaupt nicht. Gute Inszenierung muss ich auch weit von mir weisen, dass ich das gesagt habe. Es polarisiert, es wurde heftig gestritten hinterher. Das ist noch das Beste, was ich über den Abend sagen kann.
Ein streitbarer Don Giovanni. Uwe Friedrich hat ihn an der Komischen Oper in Berlin gesehen, unter Kirill Serebrennikov, die dritte Da Ponte-Inszenierung. War das Dank für diese Auskünfte. Wir bleiben bei der Bühne, gehen aber zur gesprochenen Bühnenkunst. Beim 42. Heidelberger Stückemarkt, der dauert noch an bis Anfang Mai, ist das Gastland China. Zu sehen sind Produktionen, die also nicht nur für ein westliches, sondern auch ein chinesisches Publikum konzipiert wurden. Gastspiele sind gekommen vom Berliner Ensemble, von den Münchner Kammerspielen. Sie befassen sich mit dem Erstarken der politischen Rechten oder auch der Einsamkeit des Individuums in einer Gesellschaft. Dokumentarisch geht's zu bei Lukas Rietschel, satirisch bei Nora Abdel-Maksud oder utopisch bei Sibylle Berg. Ein Rahmenprogramm, ein großes gibt es auch. Im Stück Asia-Wochen, da verzweifelt die Lehramtsstudentin Vanessa an den blinden Flecken des deutschen Bildungssystems beim Thema Kolonialgeschichte. Und damit beginnt Marie-Dominique Wetzel.
Das funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht. Das Stück funktioniert so nicht.
Johannes ist verzweifelt. Seine Freundin Vanessa ist geradezu besessen davon, die Geschichte ihres chinesischen Vaters aufzuarbeiten. Sie recherchiert hartnäckig und wirft Johannes die vielen blinden Flecken in seinem eurozentristischen Weltbild vor. Johannes kommt da nicht mehr mit, will da nicht mitgehen und beschwert sich deswegen mitten im Stück beim Autor.
Also du hast ja versucht, diese ganze Information sozusagen zu verstecken in der Handlung und so und im Dialog, aber das merkt man einfach. Und das wird halt anstrengend mit der Zeit.
Ja, wie viel darf, soll, muss Theater denn seinem Publikum zumuten, hat sich der Autor Yannick Han Biao Federer gefragt, als er das Theaterstück Asia-Wochen geschrieben hat. Und daraus ergaben sich viele weitere Fragen, berichtet er beim Publikumsgespräch in Heidelberg.
Wenn dieser Stoff sich im Theater nicht erzählen lässt, ist es dann das Problem des Stoffs oder das Problem des Theaters? Und wenn es das Problem des Theaters ist, ist es vielleicht auch das Problem der Gesellschaft. Und wenn es das Problem der Gesellschaft ist, kann es vielleicht auch sein, dass ganz viele andere Probleme damit zusammenhängen, dass wir eigentlich gar nicht wissen wollen, wer wir sind, woher wir kommen, was wir getan haben, woher diese Klamotten kommen, wer das Obst im Supermarkt gepflückt hat, diese gesamten Ausbeutungszusammenhänge.
Auch die junge Autorin Sehra Sönmez geht in ihrem Stück 16 Gigabyte Tischtennisplattenpolitik mit den blinden Flecken der deutschen Mehrheitsgesellschaft hart ins Gericht. Sie erzählt Geschichten von Jeren und Arndtsch aus Neukölln aus ihrer Perspektive und in ihren Sprachen. Geschichten, die es hierzulande ansonsten kaum auf die Bühne schaffen.
Deutsche Theater mit ihren deutschen Bühnen, ihren deutschen Spielenden, ihren deutschen Klassikern, ihren deutschen Figuren, ihren deutschen Regie- und dramaturgieführenden Instanzen und natürlich ihrem sogenannten deutschen Wir.
Im Publikumsgespräch erzählt Sehra Sönmez, dass man im deutschen Kulturbetrieb immer gleich mehrere Schubladen für sie bereithalte. Auf jeden Fall postmigrantisch und mit jugendlichen 22 Jahren sicher rebellisch.
Und dann habe ich sofort den Stempel wütende Autorin, wobei das nochmal schwierig ist, weil ich bin ja Kanakin und Autorin zugleich, dann kann ich eigentlich immer nur alles falsch machen, weil entweder ist es zu wütend, aggressiv oder ist es zu sanft.
Schon seit ein paar Jahren seien die eingereichten Stücke wieder politischer, beobachtet Festivalleiter Jürgen Popig. In dem Text »Fußnoten aus dem späten 21. Jahrhundert« von Svea-Lena Kutschke taumelt die Welt dem Klimakollaps entgegen. Doch emsige Beamten sind nur darum bemüht, dass staatsfeindliche Äußerungen, die ihnen gemeldet wurden, richtig weitergeleitet und dann bestraft werden. Auch der Text OTA über das eng getaktete Leben einer operationstechnischen Assistentin hat angesichts von Kliniksterben und Fachkräftemangel eine gesellschaftspolitische Dimension. Etwas aus dem Rahmen fiel das Stück Flaschenkinder, das sich an ein junges Publikum ab 12 Jahren richtet und von Kindern alkoholsüchtiger Eltern erzählt. Sprachlich herausragend der Text Ein Kinderspiel von Jean Pfeiffer. Ein Kammerstück, das zeigt, wie wir versuchen, Kriege, obwohl sie vor unseren Augen geschehen, zu ignorieren. Und generell der Frage nachgeht, wann wir je wirklich hinschauen. Ein Stückemarkt, der sehr verschiedene Stimmen auf die Bühne geholt und wichtige Fragen auch in Bezug auf das Selbstverständnis des deutschen Theatersystems aufgeworfen hat. Welches dieser Stücke den diesjährigen AutorInnenpreis des Heidelberger Stückemarkts gewinnt, wird erst zum Abschluss des Festivals am 4. Mai bekannt gegeben,
sagt Marie-Dominique Wetzel über den Heidelberger Stückemarkt. Das Beste daran scheint vielleicht der Titel zu sein. Schiele meets Nosferatu, Experiment Expressionismus. Das ist eine umfassende, genreübergreifende Ausstellung. Im Zentrum stehen Gemälde aus dem Bestand der Heidi-Horten-Kollektion, unter anderem von Erich Heckel, Hans-Ludwig Kirchner, Emil Nolde und Max Pechstein. Und sie werden gezeigt zusammen mit Werken des österreichischen Expressionismus von Oskar Kokoschka, Max Oppenheimer, Egon Schiele, Helene von Tausig und anderen. Neben Malerei und Skulptur bildet der Stummfilm einen Ausstellungsschwerpunkt bei dieser Wiener Ausstellung. Dazu zählen Plakate, Filmstills und Ausschnitte aus Klassikern wie das Kabinett des Dr. Caligari oder eben Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Philipp Adelt sah das alles.
Es sind die Hände, die sofort auffallen. Die langen, knochigen Finger, die Egon Schiele auf seinem Selbstporträt mit Pfauenweste vor der Brust kreuzt. Es sind die Finger, die Lilian Gärtner affektiert gekrümmt nach oben hält, porträtiert von Lilli Steiner. Es sind die Finger, ja die Klauen, die das Grauen zeigen, wenn der Vampir in Nosferatu durch die Nacht geistert. Die Hände sind es auch, die Museumsdirektorin Agnes Huslein-Arko in dieser Ausstellung wohl am meisten beschäftigen. Zum Beispiel bei Max Oppenheimers Bild eines Orchesters.
Er porträtiert quasi die Musiker über ihre Hände. Sie sehen gar keine Köpfe, aber hören richtig die Musik über die Darstellung der Hände.
Es ist nicht nur anekdotisch, dass den Händen ein ganzer Raum gewidmet wird und sie auch sonst in der Ausstellung immer wieder auftauchen. Die Hände waren für die österreichischen Maler des Expressionismus ein ebenso starkes Ausdrucksmittel wie die langen, verzerrten Gesichter. Auch im expressionistischen Stummfilm sind Hände ein Mittel, um ohne Ton Geschichten und Emotionen zu erzählen. Musterbeispiel für die expressionistische Erzählweise der Horrorfilm »Das Kabinett des Dr. Caligari« von Robert Wiene. Die Kulissen, oft nur gemalte Hintergründe, sind zutiefst subjektiv, kaum rechte Winkel, die Stadt, die Gebäude krumm, eng und klaustrophobisch, expressive Malerei nicht auf der Leinwand des Malers, sondern auf der Kinoleinwand. Aber es ist eben nicht nur das Offensichtliche, das die Gemeinsamkeiten zwischen Film und bildender Kunst dieser Epoche ausmacht. Das Beispiel der Hände ist nur einer der ungewöhnlicheren Blickwinkel der Ausstellung. Andere betrachten den Sinn und Irrsinn, der vor allem den frühen Horrorfilm geprägt hat. Oder das Nachtleben und damit auch das Thema Nacktheit. Dabei gibt es interessante Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. Kurator Rolf Johansen.
Es gibt kaum männliche Akte im deutschen Expressionismus. Österreich sehr viel. Es gibt hier männliche Selbstakte. Also die Maler haben sich selbst nackt gemalt. Gibt es im deutschen Expressionismus auch nicht. Das ist Sozialisierung hier sicher in Wien. Ferdinand Jäckle kann man denn nennen. Man kann Wien um 1900, Décadence, also ich möchte es jetzt nicht negativ verstanden wissen, aber es war hier eine ganz andere Atmosphäre als in Berlin.
Hinzu kommt ein Fokus auf weibliche Vertreterinnen des Expressionismus, vor allem in Österreich. Wichtige Malerinnen wie Helene Funke und Helene von Tausig durften nicht an der Akademie in Wien studieren. Sie gingen nach Paris. Waren die Bilder des österreichischen Expressionismus oft düster und weniger bunt als in Deutschland, brachten die aus Paris zurückgekehrten Frauen Einflüsse aus Frankreich mit. Die Bilder wurden wieder farbenfroher. Künstlerinnen und Künstler, Malerei und Film, Österreich und Deutschland. Wer hat da eigentlich wen beeinflusst? Co-Kurator Roland Fischer-Briand.
Also die Verbindungen sind, glaube ich, mannigfaltig. Die sind einerseits auf der personellen Ebene, also Leute, die nach Berlin gehen. Der Film ist ja auch sozusagen ein kollektives Unternehmen. Aber es gibt natürlich auch fast so etwas wie ein vorexpressionistisches Kino in Österreich, das sozusagen nochmal vor Deutschland. Und die Überlegung, wie weit das für die bildende Kunst ist, ich glaube, man kann das gar nicht überschätzen. Das Leitmedium, das das Kino in den 10er, 20er Jahren tatsächlich war. Und die Künstler, Künstlerinnen dieser Populärkultur der damaligen Zeit konnten die sich auch nicht sozusagen herausnehmen. Insofern glaube ich, dass es wirklich die Wechselwirkung in beiden Richtungen ist. Es ist natürlich korrekt, dass Schiele Nosferatu nicht hätte sehen können. Das geht sich zeitlich nicht aus, aber deswegen gibt es ja die Ausstellung Schiele mit Nosferatu.
Und die wirkt nur auf den ersten Blick überschaubar. Zwar funktioniert sie sicher auch als leicht konsumierbare Rundumschau des Expressionismus, mehr noch als bei anderen Ausstellungen erschließt sich der wahre Wert aber erst durch Vor- und Nachbereitung, durch den Katalog oder fachkundige Führung. Die vielen Details, die Aufschluss darüber geben, wo Gemeinsamkeiten, aber auch Trennlinien zwischen den Medien Malerei und Film sind, verlangen nach mehr als nur kurzen Bildunterschriften.
Sagt und meint Philipp Artelt, er sah Schiele meets Nosferatu in Wien. Ich sehe Susanne Lurwig, sie hat die Kulturmeldung. Da geht es nochmal um den neuen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Ja. Denn an der Entscheidung, den Medienunternehmer Wolfram Wainer zum neuen Kulturstaatsminister zu machen, da hagelt es ja Kritik von allen Seiten. Wir haben schon kurz davon gehört. Und es wurde auch schon eine Petition gestartet, um Unterschriften gegen die Personalie zu sammeln. Berlins Kultursenator Joe Cialo, ebenfalls mal im Rennen für das Amt, der wünscht ihm hingegen Fortune. Und Michael Naumann, einer seiner Vorgänger als Kulturstaatsminister und Nachfolger als Cicero-Chefredakteur, der will zu Weimer gar nichts sagen. Seine knappe, freundliche Begründung, es gehörte einst zu den guten Bonner Sitten, über jedwede Nachfolger zu schweigen. Ob das auch zu den guten Berliner Sitten gehört, das gilt es in den nächsten Tagen zu beobachten. Viele in der Kulturszene, die waren ja vor allem überrascht, wie auch Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat.
Wir waren auch überrascht. Also es haben ja in den letzten Wochen sind so viele Namen kursiert, sein Name eindeutig nicht. Das war eine große Überraschung, wie wir das gehört haben. So geht es, glaube ich, der gesamten Kulturszene. Und die steht jetzt da so ein bisschen erstaunt, auch ein wenig verunsichert. Und ich hoffe, dass er dieses Vertrauen schaffen wird.
Die Wahl Wolfram Weimers zum Kulturstaatssekretär wird wohl auch in den kommenden Tagen noch weiter diskutiert werden. Und diskutiert wird nun auch in München. Wir müssen doch reden, so könnte man das Motto einer Diskussion zum Thema Zensur im Kulturbetrieb, dem Nahen Osten und zur Debattenkultur in Deutschland auch nennen. Denn all das findet in München nun doch statt. Nach einer kurzfristigen Absage der Münchner Villa Stuck Anfang März wagt das Städtische Museum einen neuen Anlauf zur Veranstaltungsreihe The Condition of No, Fallstudien zu Zensur, Absage und Boykott in Deutschland. Das Ziel, laut Museum, einen angstfreien Raum für Gespräche zu schaffen. An den Abenden diskutieren unter anderem der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Miron Mendel, der Islamwissenschaftler Aziz Al-Azmi und die südafrikanische Künstlerin Candice Braids, deren Ausstellung im Saarlandmuseum vergangenes Jahr kurzfristig abgesagt wurde, da sich die Künstlerin aus Sicht des Museums nicht klar genug vom Terror der Hamas distanziert hatte. Die Schauspielerin Ute Blankenstein ist gestorben. Sie verkörperte im DDR-Fernsehen die Figur von Puppendoktor Pille. Mit einer großen Brille auf der Nase empfing sie zu einer fiktiven Sprechstunde und war Vermittlerin zwischen Kinder, Erwachsenen und Puppenwelt. Die Sendung wurde 1988 eingestellt und nach der Wende auch nicht wieder aufgenommen. Gestern ist Puppendoktor Pille alias Ute Blankenstein im Alter von 81 Jahren gestorben. Und noch kurz eine Personalie: der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Alexander Payne, der so großartige Filme wie The Holdovers gedreht hat, wird neuer Jurypräsident bei den Filmfestspielen von Venedig.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Gleich die Nachrichten, danach die Informationen am Abend. Sie berichten unter anderem über die Union, die ihre Mitglieder der neuen und künftigen Bundesregierung benannt hat. Ihnen einen guten Abend.